Ich möchte noch beten. Jesus Christus, wir sind jetzt da vor dir und wir bitten dich, rette zu uns. Amen. Ja, mich würde es jetzt unternehmen, welches der drei Teile dieser Vision spricht dich am meisten an? Wäre noch spannend, ein bisschen auszutauschen. Vielleicht kommt es ja auch darauf an, ob du ein Gemeinschaftstyp bist oder nicht. Aber ermutigt im Glauben. Also wer möchte das schon nicht sein? Und wisst ihr, das ist nicht einfach nur schön, ermutigt zu sein im Glauben. Das ist absolut nötig, dass wir immer wieder diese Ermutigung haben. Der Glaube soll nämlich die prägende Kraft sein in unserem Leben, in unserer Mitte. Und Jesus ist ja der Ermutiger schlechthin. Es gibt keinen, der mehr ermutigen kann. Und darum habe ich mich entschieden, eine Jesus-Geschichte zu nehmen an dieser Stelle. Und ich dachte mir, warum nicht über sein allererstes Wunder predigen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es euch so geht wie mir. Man denkt einfach, ja, speziell Hochzeit und so, Wein gemacht, oh, toll. Hey, da liegt so viel mehr drin. Also ich bin jetzt gespannt, ich freue mich darauf, mit euch das anzusehen. Aber auf jeden Fall Hochzeit. Viele von euch sind auch schon vor dem Traualtar gestanden, so auch Arjan und ich. So sah das früher aus. Man sieht, es ist schon lange her, da waren die Fotos noch schwarz-weiß. Und es ist schon, also wenn ich an unsere Hochzeit zurückdenke, ich war so nervös, also vor dem Traualtar. Ich war so nervös, ich war so angespannt, ich muss ganz ernst reingeguckt haben. Und Arjan, die hatte schon Bedenken, ich hätte es mir anders überlegt. Ich möchte das gerne nochmals durchleben, ein bisschen relaxter und so genießen, das kann ich jetzt nicht mehr. Aber ja, das ist auf jeden Fall die richtige, das ist ganz klar. Nun, normalerweise bei der Hochzeit kann ja der Bräutigam entspannt sein, weil alle eh nur die Braut anschauen. Oder? Das war mir zu wenig bewusst, die haben eh alle nur Arjan angeschaut. Aber bei dieser Hochzeit hier, die wir heute anschauen, die ist ganz besonders. Das ist eine Hochzeit, wo die Braut mit keinem Wort erwähnt wird. Ist euch das aufgefallen? Das gibt's doch gar nicht. Also unglaublich. Aber hier ist es so. Und trotzdem ist es für mich eine der schönsten Geschichten, die Jesus uns überliefert. Das erste offizielle Auftreten von Jesus geschah also an einer Hochzeit. Das allererste Wunder tat er an einer Hochzeit. Und ich habe mich gefragt, warum nicht im Tempel? Er ist doch die Heiligkeit in Person, da musst du doch in den Tempel. Warum an der Hochzeit? Nun, auch das hat eine tiefe Bedeutung. Wir müssen mal ein bisschen zurückblenden. Die Zeit vorher, etwa 400 Jahre vorher, also in dieser Zeit, herrschte zwischen Gott und seinem Volk Funkstille. Es gab keine Wunder mehr von Gott her, es gab keinen gesandten Propheten mehr, 400 Jahre lang. Da war einfach nichts mehr von Gott. Der letzte war Malachi, der Prophet. Und die Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament wird in der Theologie die große Zeit des Schweigens benannt. Gott hat geschwiegen, 400 Jahre lang. Es entstanden jüdische Sekten, so die Sadduzäer, die Pharisäer. Der Glaube ist abgeflacht, die Gegenwart Gottes fehlte. Und so wurden viele Menschen, ließen sich wie gefangen nehmen in toter Religion. Viele waren weit entfernt von Gottes Wirklichkeit. Und nun kommt der lang ersehnte Messias, Gottes Sohn, und er tritt zuerst an einer Hochzeit öffentlich auf. Normalerweise dauerten so Hochzeiten damals 7 Tage. Ja, 7 Tage, das war eine Sache, kann ich dir sagen, vor allem diejenigen, die das bezahlen mussten. Da war der Bräutigamvater, durfte sich freuen, nicht? Also die Hochzeiten hatten ganz, ganz hohen Stellenwert. Und Jesus war auch eingeladen und er kam mit einigen Jüngern im Schlepptau. Es war sehr weise, dass er eingeladen war, das haben wir jetzt ja gehört. Aber warum wählte Jesus genau dieses Wunder? Ich meine, Wasser in Wein machen ist ja sehr profan irgendwie. Warum nicht irgendwie, was er nachher gemacht hat? Warum hat er nicht damit angefangen, einem Blinden das Augenlicht zu geben, so als Startschuss, jetzt kannst du sehen, du sollst meinen Dienst sehen oder einen Toten auferwecken oder was auch immer. War das so ein, jemand hat mal gesagt, war das ein Warm-up-Wunder? So humorvoll, so zum bisschen warm werden, macht er mal so ein bisschen Wein? Ah, nein, ganz und gar nicht. Auch das, wir werden sehen, hat eine ganz tiefe Bedeutung. Damals hatte Wein ja auch eine andere Bedeutung als heute. Er war einerseits auch viel schwächer Und alle Weinliebhaber müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. Er wurde auch mit Wasser verdünnt, damit man ihn trinken konnte und er auch ein Stück weit auch den Durst stillte. Und wenn ich gerade betrunken wurde, also das war so. Aber der Wein war der Inbegriff für Freude. Freude. Und der Wein war auch der Inbegriff für Gottes Segen. Und so war also Jesus an diesem Fest in Kana, sehen das hier eigentlich, das heißt im Kreis, es ist etwa 14 Kilometer nördlich von Nazareth, das ist der Heimatort von Jesus. Und nun ging mitten in diesem Fest der Wein aus. Und das war ein Problem, ein großes Problem. Das war ein Armutszeugnis für die Familie des Bräutigams. Stell dir schon mal vor, also das wäre, wenn das wirklich so durchgedrungen wäre, dann eine Katastrophe. Der Bräutigam und seine ganze Familie, die wären bloßgestellt im ganzen Dorf. Also das würde man sich in 20 Jahren noch erzählen. Hast du, weißt du noch damals bei der Hochzeit, der Wein? Das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Das wäre wie wenn heute, du wärst an einer Hochzeit so und im Hochzeitssaal alle am Tisch und bei der Hälfte sagen die Leute, oh, wir haben jetzt nichts mehr. Die andere Hälfte bekommt nichts zu essen. Also das ist ja, also das geht ja gar nicht. Für die Familie der Braut war das ein absoluter Affront. Und die Familie der Braut hätte sich sogar überlegen können, eine Klage einzureichen gegen die Familie des Bräutigams. Könnt ihr mal vorstellen, wie die Ehe sich so entwickelt hätte? So wunderbar in ein paar Spannungen eingewickelt. Aber nun wird Maria aktiv. Maria ist eine Frau, die hatte offene Augen für die Umgebung. Sie wird aktiv und sie sieht die Not. Und was tut sie mit dieser Not? Sie geht zu Jesus. Wow, das ist das Erste, was wir von Maria lernen heute Morgen. Wenn wir eine Not haben, gehen wir mit dieser Not zu Jesus. Wenn jemand in einem Unfall eine Not hat, bring es zu Jesus, zu Jesus. Das sollen wir zuerst mal lernen. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er... Genau, denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Also wir sollen nicht Sorgen wälzen, so vor uns her wälzen. Wir sollen die Sorgen nehmen wie ein Schneeball und dann werfen. Auf wen? Auf Jesus. Er lässt sich treffen, er lässt sich gerne treffen von unseren Sorgen. Wir sollen sie auf Jesus werfen. Das Zeug loswerden, entsorgen. Nun, Maria hatte wohl Übung darin, die Sorgen zu Jesus zu bringen. Ihr Mann Josef war schon gestorben und Jesus war ihr ältester Sohn und somit auch ihre wichtigste Ansprechperson. Und so geht sie zu Jesus und sie sagt, sie haben keinen Wein mehr. Okay, was ist das für eine Aussage? Also möchte sie jetzt Jesus dir das so durch die Blume sagen? Oder ist das eine reine Information, dass er weiß, sein Becher bleibt leer? Das ist das speziell. Steckt dahinter eine Aufforderung, mach ein Wunder? Nun, einige Ausleger sagen ja. Maria will mit diesem Satz ihn zu einem Wunder auffordern. Weil sie wusste, dass er Gottes Sohn ist, seit der Engel ihr die Geburt angekündigt hat, seit 30 Jahren. Andere Ausleger sagen, nein, Maria will damit nicht sagen, mach ein Wunder, sondern einfach, denn er hat in seinem bisherigen ganzen Leben noch kein einziges Wunder getan. Nun, ich tendiere zu einem Ja. Sie möchte, dass Jesus ein Wunder tut. Und warum komme ich darauf? Wegen der Reaktion von Jesus. Er sagt, Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und damit meint er wahrscheinlich nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ins Nachbardorf zu gehen, ein Wein zu kaufen, sondern eher, sie ist noch nicht gekommen, mich als Messias auszuweisen, indem ich ein Wunder tue. Darum vielleicht auch die etwas schroffe Antwort, wobei sie in den damaligen Ohren nicht ganz so schroff tönt wie in unseren Ohren. Und gerade auch Frau, die Anrede Frau war damals normal. Ist nicht mehr wie heute. Also ich empfehle dir nicht, einer Mutter zu sagen, Frau, darf ich ein bisschen Kaffee haben? Das wäre nicht sehr gut. Also ich würde es nicht machen. Ne? Aber Maria mischt sich somit quasi in innergöttliche Angelegenheiten ein zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Das muss sich bewusst werden, oder? Und mit dem Satz zeigt Jesus deutlich, ich lasse mich nicht von einer Not bestimmen, ich lasse mich auch nicht von Menschen bestimmen, sondern nur von Gott Vater. Das hat auch mit einer gesunden Abgrenzung zu tun, nichts mit irgendwie Lieblosigkeit oder Egoismus. Und die Frage, die wir uns hier vielleicht auch stellen sollten: Wo habe ich von Gott einen Auftrag? Einen Auftrag, oder wo, das soll mein Fokus sein. Nicht in erster Linie die Not oder Menschen, sondern der Auftrag. Und natürlich kommiert Gott das sehr oft dann auch. Aber dass ich wie sage, ich lasse mich von Gott leiten, ich mache mich von ihm abhängig und ich sage nein, wenn ich von Gott her kein Go habe, kein Mach, Geh. Wo lässt du dich von Menschen bestimmen und fragst Gott gar nicht? Sehr oft kann die Not ein Auslöser sein. Jesus war sehr empfänglich für Nöte, aber er hat es dann geprüft vor Gott, ist das gut, ist das okay? Und so könnten wir es auch machen. Nun, Maria hätte nun beleidigt sein können. Also wenn man so abgewiesen wird, schließlich war sie seine Mutter und die Not war ja effektiv, offensichtlich. Und doch geht Maria zu den Dienern und sagt, tut alles, was er euch aufträgt. Und hier ist das Zweite, was wir lernen können von Maria. Sie weiß, ich habe nicht zu bestimmen, wann Jesus oder was Jesus tun soll und wann er es tun soll. Das habe ich nicht zu bestimmen. Aber was ich will... Ich will bereit sein, wenn er es dann tut. Und das können wir von ihm lernen. Wir dürfen Jesus alles sagen, unsere Nöte, unsere Bedürfnisse, aber wir dürfen nicht erwarten, dass er alles genauso umsetzt, wie wir das gerne hätten. Was aber gut ist, dass wir unsere Lebensumstände vorbereiten, dass wir unsere innere Einstellung einfach bereit machen, wenn er dann wirkt, dass wir es so bereit machen, wie es uns die Bibel sagt. Und das gleiche Prinzip gilt für uns auch als ganze Gemeinde. Wir machen Pläne unter Gebet, wir gehen vorwärts, aber Jesus darf das Steuerrad korrigieren und die eine oder andere Richtung drehen. Wir bereiten vor, aber Gott lenkt. Das ist ja wie bei einem Ehepaar, das ein Kind bekommt. Die werden sich nicht erst vorbereiten, wenn das Kind da ist. Plupp, jetzt ist es da, gut, was machen wir jetzt? Nein, die haben sich schon viele Gedanken gemacht, das Bettchen gekauft und die Kleider und die Windeln und sich vorbereitet und so weiter. Und genauso sollen wir es auch in der Gemeinde machen, dass wir uns vorbereiten, dass wir die Umstände vorbereiten, dass Jesus arbeiten kann, dass er wirken kann, wenn er es dann will. Und das braucht vielleicht auch eine Zeit der Spannung. Man denkt, boah, es müsste doch schon längst jetzt Jesus und er macht es nicht. Und dann ist genau die Gefahr, glaube ich, wie die Juden hatten in den 400 Jahren. Weil Gott nicht mehr wirkt, dann müssen wir halt schauen, da müssen wir etwas machen. Los, ach, dieses und jenes und jetzt müssen wir das noch. Und dann muss man aufpassen, dass es nicht zur Religion wird. Aber es gibt eine Zeit, wo man aushalten muss. Natürlich muss man prüfen, ja, ist alles okay zwischen mir und Jesus. In den 400 Jahren war es ja gar nicht mehr okay. Aber dann durchhalten und hoffen und beten, bis Gott wieder beginnt zu wirken und eben sich bereit machen, dass wenn er dann wirkt. Ja, wenn Maria heute Morgen hier wäre, ich glaube, ihre Botschaft wäre diese, tut alles, was er euch aufträgt. Das tut, was er euch sagt. Und wisst ihr was? Diese Worte sind die letzten Worte, die uns von Maria überliefert sind in der Bibel. Also sie kommt schon noch vor in der Apostelgeschichte, war, glaube ich, sie war eine ganz wichtige Frau auch in der ersten Gemeinde, aber die O-Ton, Originalton Maria sind das die letzten Worte. Und die können wir mitnehmen. Das ist der Weg, wie auch wir Jesus erleben können. Noch mehr, tut alles, was er euch aufträgt. Und schaut mal, er trägt uns dick auf. Da können wir uns mit befassen. Wir müssen auch nicht alles aufs Mal machen. Wir können einsteigen oder einfach immer wieder hineintauchen und uns zeigen lassen, was dran ist. Und wunderbar finde ich auch, wenn wir das tun, was er uns sagt. Oder Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue. Das ist Nahrung. Also das ist nicht einfach, jetzt mach es einfach und dann ist gut, sondern das nährt mich, wenn ich das tue, was er mir sagt. Das macht etwas in meinem Herz, meiner Seele. Scheinbar war aber Maria enorm zeitnah, also nah am Zeitplan von Gott her dran. Die hat das vielleicht effektiv auch gespürt. Denn kurz darauf ist es soweit, dass Jesus aktiv wird. Anscheinend hat Gottes Geist ihm den Auftrag gegeben, jetzt, go, jetzt ist es dran, mach dieses Wunder, werde aktiv. Da waren 6 steinerne Krüge, je ca. 100 Liter. Und das waren Krüge, die brauchten sie für zeremonielle Waschungen, Reinigungen. Nach den zeremoniellen Gesetzen der Juden wurde man in gewisser Weise unrein, wenn man so alltägliche Gegenstände berührte. Und dann, darum gossen die Juden vor dem Essen Wasser über ihre Hände, um sich von den schlechten Einflüssen zu reinigen. Wenn wir die Geschichte so hören, mal ein bisschen hinein uns denken. Also da haben wir, irgendwo sind die leeren Weinkrüge und irgendwo sind diese Krüge für die Waschungen. Also welche Krüge hättest du gewählt, um diesen Wein reinzumachen? Wahrscheinlich die leeren Weinkrüge, oder? Also ich hätte die, also wäre neuliegend. Warum hat Jesus die Wasserkrüge genommen? Diese zeremoniell geweihten Krüge? War es auch ein Zufall? Sind die ihm Gott vor den Füßen gestanden? Ah, bei Jesus gibt es keine Zufälle. Absolut gar nicht. Auch das hat eine Bedeutung. Denn bei den zeremoniellen Gesetzen ging es den Juden um die Beziehung zu Gott. Und wenn nun Jesus diese Reinigungskrüge mit Wein besetzt, womit können sie dann ihre Zeremonie durchführen? Womit können sie sich durch dieses geweihte Wasser reinigen? Als gläubiger Jude konntest du nicht einfach Wasser aus einem Eimer nehmen und dasselbe tun. Das ging nicht. Es mussten diese geweihten Wasserkrüge sein. Du hattest keine anderen Möglichkeiten. Und damit sagt Jesus, wenn du in einer Beziehung zu Gott sein willst, dann musst du nehmen, was jetzt in diesen Krügen drin ist. Da. Und was ist jetzt drin? Wein. Und dieser Wein ist ein Symbol. Wofür? Wir haben gerade das Abendmahl genommen. Oder? Das ist ein Bild für sein Blut. Für das Blut, das er für uns vergießt. Er nimmt das Bild vom Abendmahl auf und sagt, dieser Wein ist das Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Schuld, also zur Reinwaschung eurer Sünde. Und das Bild der leeren Weinkrüge, und die waren ja dann leer, das sagt, der geistliche Zustand von Gottes Volk ist ausgetrocknet. Es gibt keinen göttlichen Wein mehr, der ist leer, also auf dieser menschlichen Seite. Kein Erlösungsweg durch das Einhalten von Gesetzen. Jetzt, wo die Wasserkrüge mit dem Wein von Jesus besetzt sind, hast du keine andere Möglichkeit mehr, dich zu reinigen. Es geht nur, wenn du das nimmst, was jetzt in den Krügen drin ist. Nämlich Jesus sagt, mein Blut, mein Leben, das ich für dich geben werde am Kreuz. Was für ein starkes Symbol, was für eine Symbolik, das allererste Wunder. Und was tut er? Er verweist auf sein Kreuz, auf Golgatha, auf seinen Tod, den er für alle Menschen, für uns auch, sterben wird. Das allererste Wunder. Nicht so ein Warm-up-Ding oder mal ein bisschen schön nett, etwas nett sein an der Hochzeit. Nein, es geht um viel tiefer. Also es geht um viel mehr als darum, eine Hochzeit zu retten. Denn damit öffnet Jesus... Er öffnet den Übergang vom Alten zum Neuen. Vom Alten Testament zur Realität des Neuen Bundes. Jesus begann damit erst, als der alte Wein aufgebraucht war. Dann war der Zeitpunkt da, das zu tun. Dass nun konnte das Neue kommen. Und was ist denn das Neue? Und als Menschen sind wir auf uns selber geworfen. Wir können uns nicht mehr geben, als auf der menschlichen Ebene ist. Wir können uns keinen dauerhaften Frieden geben. Wir können uns keine seelische Zufriedenheit, kein unabhängiges Glück, das andauert. Aber das Neue, das Jesus uns geben will, das kann das ändern. Denn Jesus will nun seinen Geist in uns wohnen lassen. Und dadurch kommt eine völlig neue Dimension in unser Leben hinein. Wortwörtlich eine göttliche Dimension. Einerseits schließt uns das die Türe auf für das ewige Leben bei Gott im Himmel. Wenn wir das Vergebungsangebot von Jesus annehmen, dann kommt er und reinigt uns von all Schuld, die wir je begangen haben. Er macht uns völlig rein. Und wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann kommt er durch seinen Geist und befähigt uns, vor Gott zu bestehen. Und wir haben Zugang zum ewigen Leben. Und ewig heißt nicht nur eine Zeitbeschreibung, sondern es ist auch eine Qualitätsbeschreibung. Es ist ewig im Sinne von wunderschön, wunderbar. Das heißt auch, nach unserem irdischen Tod, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir nach dem Tod die Augen gerade wieder aufmachen und wir werden im Himmel sein und Jesus Christus sehen in seiner ganzen Herrlichkeit und werden mit ihm leben. Das ist unfassbares Glück. Es ist unfassbare Herrlichkeit und es ist, hört nie auf. Unendliche, oder? Es ist unablässig, unvergänglich. Es wird nie weniger. Es wird nie weniger. Also dieses Weinwunder zeigt uns aber auch auf, wo wir jetzt schon Lebensfülle finden. Und das dünkt mich irgendwie speziell. Die Menschen, soll ich sagen, wir Menschen, oder einfach die Menschen, suchen überall nach Freude und nach Frieden. Überall, nur nicht bei Gott. Ist ein bisschen pauschal, aber oft stimmt es schon, oder? Und so ging es mir auch die ersten 24 Jahre meines Lebens. Und warum? Also aus irgendeinem Grund glauben wir, bei Gott ist es langweilig. Oder wir glauben irgendwie, bei Gott komme ich zu kurz. Ich verpasse etwas. Warum eigentlich? Warum? Doch wie Jesus den besten Wein macht, hier bei diesem Gleichnis, oder Gleichnis, kein Gleichnis, bei dieser Geschichte, so ist auch das Leben in ihm besser, als irgendeines überhaupt sein kann. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wahres Leben in Überfluss. Und da geht es nicht um Materialismus, sondern da geht es darum, dass um das Stillen unserer wahren, tiefen Bedürfnisse unserer Seele. Es geht um Lebensfülle. Was passierte, als Jesus das Wasser zu Wein machte? Jemand sagte mal, die Party ging weiter. Es hat was, aber es ist noch viel mehr. Das Fest bekam ein neues Niveau, ein ganz anderes Niveau. Also dass dieses Weinwunder am Anfang seines öffentlichen Dienstes sagt uns, ganz persönlich, Jesus sagt, ich habe etwas Neues für dich bereit. Ich habe noch mehr für dich bereit. Gott möchte in unserem Leben etwas Neues tun, mehr tun. Und zwar gilt das für dich, wenn du schon 30 Jahre mit Jesus lebst oder noch länger. Es gilt aber auch für dich, wenn du vielleicht jetzt noch distanziert bist und Jesus noch nicht in deinem Leben ist. Vielleicht hat Jesus ja bereits schon verschiedentlich an deine Herzenstüre geklopft. Und jetzt ist dran, dass du sagst, ich öffne Jesus diese Türe heute Morgen. Ich lade ihn ein. Oder du lebst schon lange mit Jesus und merkst, irgendwie habe ich diese Lebensfülle nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, also es ist jetzt nicht so wahnsinnig erfüllt. Und da müssen wir uns vielleicht auch hinterfragen, ob wir etwas anderes im Leben haben, das den Platz von Jesus besetzt. Wo suche ich im Alltag, was mich füllt? Wenn Jesus nur am Rande vorkommt, dann kann er mein Leben nicht wirklich erfüllen. Dann sind meine Hände bereits voll mit anderen Dingen. Jesus möchte dein Leben erneuern. Und ich glaube manchmal, vielleicht verzweifelt er fast, weil er möchte uns so viel mehr geben und wir halten uns am Alten fest. Nein, ich möchte keinen neuen Tisch. Der ist schön, ich weiß nicht, wie der neue sein. Vielleicht fühle ich mich da nicht wohl. Ich weiß, und dann der neue wäre ja, es wäre ja ein Porsche, nein, immer das Gleiche. Es wäre einfach mega, oder? Es wäre vielleicht mega. Und ich halte mich fest an etwas Altem. Und wenn es dir auch so geht, dann müssen wir lernen, loszulassen, das Alte loszulassen. Eben wie auch die Juden mit ihren geistlichen Vorstellungen, die sie da festgehalten haben. Wenn wir aber gewisse Dinge bewusst zur Seite stellen und uns nach dem Neuen in Jesus ausstrecken, dann können wir es erfahren. Gott ist unendlich groß. Und Gott hat wirklich noch mehr bereit für uns. Und wir brauchen auch den Mut, dass wir unsere überschaubare Welt, die für uns gilt, auch mit ihm zusammen weiten. Und da wissen wir noch nicht, was kommt jetzt. Aber mit ihm zusammen, das ist ja ganz entscheidend. Dort kann er uns mehr geben. Wenn der Heilige Geist mehr Raum in unserem Leben einnimmt, dann wird es uns nicht an geistlichem Leben mangeln. Es wird nicht mangeln. Dann werden wir unseren Glauben auch nicht öde und trocken empfinden. Und doch ist das, finde ich, irgendwie ein Phänomen. Man kann das erfahren und zutiefst bewegt sein und doch stehen wir in Gefahr, mit der Zeit wieder uns ein bisschen wegzubewegen davon. Man verbringt dann, ich sage jetzt einfach Beispiele, vielleicht plötzlich beginnt man wieder mehr Zeit vor den Bildschirmen zu verbringen oder beim Lieblingssport, weil man sich etwas geben will, Freude. Und oft gibt einem das ja auch Freude und ist auch okay, aber es darf dann nicht auf der menschlichen Ebene, es bleibt auf der menschlichen Ebene und es besetzt dann eben auch die wahre Freude. Aber niemand kann uns so eine Freude und so eine Erfüllung geben wie Jesus, gerade wenn wir uns für seine Sache einsetzen. Denn wenn er uns gebrauchen kann, dann verwandelt sich in uns etwas Irdisches in etwas Übernatürliches. Und auch dafür ist dieses Weinwunder ein Beispiel. Er verwandelt Wasser zu Wein. Und auch bei uns kann er etwas Irdisches, wenn wir uns einsetzen für ihn, in etwas Übernatürliches verwandeln. Man nennt es auch Transformation. Und dann manifestiert sich Gottes Geist in unserem Leben und wir merken, hey, er nimmt Einfluss in unserem Umfeld. Und was gibt es Erfüllenderes, als wenn wir merken, Gott braucht mich. Ich bin sein Werkzeug. Also das ist einfach gewaltig. Das ist so viel wert. Und das ist also das erste Wunder, ist auch ein Beispiel, wie Gott seine Jünger verändern will. Und die Frage ist jetzt auch ganz persönlich für uns, wie sieht es bei uns aus? Wo stehst du? Wo möchte Gott in deinem Leben etwas Neues hineinlegen? Und möchte dich ermutigen, dass du dich öffnest und etwas vielleicht auch loslässt, vielleicht auch im Blick auf die Zeiteinteilung. Ich möchte dir Mut machen, geh diesen Weg mit ihm. Wenn man so eine Erneuerung durch Jesus erlebt, dann hat das wunderbare Auswirkungen auf die eigene Seele, aber auch auf die der Menschen um uns herum. Wir beeinflussen dann nämlich ihre Ewigkeit. Und das ist schon gewaltig, wenn du mal in der Ewigkeit bist und Menschen kommen auf dich zu und sagen, hey, danke vielmals, dass du damals das und das gemacht oder gesagt hast. Das ist so wunderbar. Am Schluss heißt es, dass dieses das erste Zeichen von Jesus war. Ein Zeichen ist ein Wunder mit einer geistlichen Bedeutung. Er sagt damit, empfange das Neue. Lebe nicht mehr im Alten. Streck dich nach dem Neuen aus. Was wir tun können, ist sagen, Jesus, ich möchte mehr. Du hast noch mehr zu geben. Vielleicht muss ich auch sagen, ich brauche eine Erneuerung. Das kommt ganz grundsätzlich neu oder überhaupt mein Leben. Vielleicht geht es einfach darum, dass ich sage, ich will noch mehr. Ich will wieder mehr mich auf dich ausrichten. Und ich brauche dich, ich merke, ich brauche dich. Gib mir Mut, das Alte loszulassen. Du hast etwas Besseres für mich bereit. Von seinen Jüngern heißt es danach, sie glaubten an ihn. Sie vertrauten ihm und das möchte ich auch uns Mut machen. Vertrauen wir ihm. Er ist der wunderbare, der liebevolle Gott. Und so wird unser Glaube immer wieder lebendig und ermutigt. Ich glaube, das ist diese Haltung, wo wir immer und immer wieder ermutigt werden. Und das ist auch dann die Grundlage für die weiteren beiden Punkte der Ega-Vision. Getragen in der Gemeinschaft und vor allem dann auch ausgesandt in die Gesellschaft. Aber einer der Schlüssel heute Morgen ist die Aussage, finde ich, von Maria, wenn sie sagt, tut alles, was er euch aufträgt. Amen. Ja, lieber Herr Jesus, es ist wirklich ganz speziell, dass du mit so einem Wunder angefangen hast, an einem Hochsieg. Und es ist so, ich finde es faszinierend, was du alles uns vermittelst in dem Sinne, was es eigentlich geht. Herr, du hast mehr parat, als wir bis jetzt erlebt haben. Und die einen von uns haben schon ganz viel erlebt mit dir. Und du hast noch mehr parat. Und vielleicht hat es auch Leute unter uns, die dich gar nicht persönlich kennen und die auch mega Mut brauchen, jetzt diesen Schritt zu tun. Und ich bitte dich, Herr, gib jedem den Mut, den er braucht für den nächsten Schritt, egal was es ist. Gib uns den Mut, auf jemanden zuzugehen und zu fragen, du kannst du mit mir beten? Oder kannst du mal zuhören, ich kann etwas erzählen. Bitte, Herr Jesus, nimm uns in die Hand. Danke so fest für all das, was du uns schon gegeben hast und noch geben willst. Du bist unser grosser Gott. Amen.